Ja, das ist nicht so einfach mit Maske und Mikrofon, von daher bitte ich um Entschuldigung. Ich freue mich, dass ihr heute Morgen alle dabei seid, egal wo ihr seid. Ich kann euch zwar nicht sehen, aber ihr könnt mich sehen. Seid herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das Thema ist ja Nächstenliebe. Und als ich mich damit beschäftigt habe, war das so, dass ich gemerkt habe, da steckt eine Menge mehr drin. Und deswegen habe ich meine Predigt überschrieben mit dem Thema, es geht um Leben und Tod. Stellt euch vor, ihr fahrt auf der Autobahn, auf der A45. Da taucht plötzlich ein Stau auf, sollte ja schon mal vorkommen, und plötzlich kracht es. Mehrere Personen sind verletzt, darunter auch Schwerverletzte. Was macht ihr? Ihr schaut euch um, ihr steigt aus und sichert die Unfallstelle ab. Dann schaut ihr, wie viele Verletzte da sind und wie viele Schwerverletzte. Und dann ruft ihr die 112. Das geht dann zur Leitstelle und die Leitstelle alarmiert die Rettungswagen. Die meisten wissen sicherlich, dass ich viele Jahre in der Notaufnahme gearbeitet habe. Bei uns war das dann so, dass die Leitstelle uns informiert hat, wie viele Verletzte kommen und was sie für ein Verletzungsmuster haben. So konnten wir uns darauf vorbereiten und den Schockraum aktivieren. Das war wichtig, damit wir die Verletzten so schnell wie möglich und auch richtig versorgen konnten. Und dabei ging es des Öfteren um Leben und Tod. Jesus erzählt auch von einer dramatischen Begebenheit, wo es um Leben und Tod geht. Und dazu lese ich einige Verse aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nachbarn wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es geht ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso. Ich habe für meine Predigt 3 Punkte. Der erste Punkt, die wichtigste Frage. Da ist also ein Schriftgelehrter, der Jesus eine Frage stellt. Das waren Lehrer, die sich sehr gut in der Schrift auskannten. Heute würde man sagen, oh, das ist so ein Theologieprofessor. Sie hatten die Aufgabe, das Volk zu lehren und genau darauf zu achten, dass das Gesetz erfüllt würde. Und dieser Lehrer nun versucht Jesus mit einer Frage. Entweder, um zu sehen, ob seine Lehre mit dem Gesetz übereinstimmte, oder um ihn zu provozieren, eine falsche Antwort zu geben. Doch die Frage, die er Jesus stellt, ist die wichtigste Frage im Leben. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das Leben ist endlich. Das galt damals genauso wie heute. Wir dürfen uns freuen an dem Leben und gleichzeitig wissen, dass es zu Ende geht. Nur, was ist nach dem Tod? Die Bibel spricht vom ewigen Leben und ewiger Verdammnis. Und der Lehrer wollte ewiges Leben haben. Deshalb stellt er Jesus die Frage: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Die Frage, die er stellt, die beinhaltet auch einen Widerspruch. Auf der einen Seite spricht er von Taten, auf der anderen Seite vom Erben. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Auf der anderen Seite das Erben. Bei dem Erben, da kann ich gar nichts dazu tun. Erben können nur die Kinder. Und das ist ein Geschenk. Jesus holt ihn in dem Bereich ab, wo der Lehrer sich auskennt. Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Ha, da kannte er sich aus. Die Antwort kam sofort und umfassend. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus bestätigt diese Antwort und fordert ihn auf: Tu dies und du wirst leben. So einfach geht das? Gott lieben und seinen Nächsten lieben und dann hat man das ewige Leben? Dann ist ja alles klar. Dann habe ich das ewige Leben und dann kann mir nichts mehr passieren. So würde dann die Geschichte hier aufhören. Aber der Schriftgelehrte denkt über sein Leben nach. Vielleicht gibt es ja Begebenheiten, die ihm so eingefallen sind, wo er nicht so ganz danach gehandelt hat. Vielleicht hatte er einen Nachbarn, mit dem er nicht so sehr liebevoll umgegangen ist. Oder er hatte Zoff in der Familie. Vielleicht hat er sich auch mit einem Schriftgelehrten gestritten, einem Arbeitskollegen. Aber das war dann nicht sein Nächster, oder? Und deshalb versucht der Schriftgelehrte, sich zu rechtfertigen und stellt Jesus die Frage: Und wer ist mein Nächster? Sicherlich meint Jesus die, mit denen ich gut zurechtkomme. Diejenigen, die mich gern haben, die kann ich auch lieben. Diejenigen, die mir Gutes tun, denen kann ich auch Gutes tun. Und Jesus spricht davon ein paar Kapitel vorher. Und da lese ich aus Lukas 6 die Verse 32 bis 36. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Genau das machen auch die Sünder. Aber Jesus muss dem Schriftgelehrten deutlich machen, dass das nicht ausreicht. So bekommt er nicht das ewige Leben. Deshalb erzählt Jesus dem Schriftgelehrten jetzt diese dramatische Geschichte. Das erste war die wichtigste Frage: Wie bekomme ich ewiges Leben? Das zweite ist die wichtigste Begegnung. Da ist ein Mensch, der von Jerusalem nach Jericho geht. Jesus lässt offen, ob es ein junger oder ein alter ist, ob er ein Jude ist oder einer anderen Nationalität, ob er reich ist oder nicht so reich. Die Strecke ist ungefähr 25 Kilometer lang und sie hat einen Höhenunterschied von ca. 1000 Metern. Sie führt durch eine Steinwüste. Alles war sehr zerklüftet und es gab auch eine Menge Höhlen, in denen sich Leute verstecken konnten. Die Strecke war sehr berüchtigt und gefährlich. Es kann gut sein, dass sich so ein ähnliches Ereignis dort abgespielt hat. Doch Jesus gebraucht diese Strecke als Gleichnis, um dem Schriftgelehrten etwas deutlich zu machen. Der Mensch wird überfallen. Die Räuber ziehen ihn aus, stehlen alles und schlagen ihn halbtot. Sie lassen ihn einfach liegen. Der Mensch hat kaum Überlebenschancen. Tagsüber wird es dort sehr heiß. Die Sonne brennt auf ihn nieder. Es gibt keinen Schatten. Und nachts wird es dort bitterkalt. Er ist dem allen schutzlos ausgeliefert. Und dann hat er auch noch Wunden, die vielleicht auch noch bluten. Ob er bewusstlos war oder nicht, wissen wir nicht. Es reicht zu wissen, er ist an der Grenze des Todes und braucht dringend Hilfe. Es geht um Leben und Tod. Die Gegend war unbewohnt und es waren nicht viele, die auf dem Weg unterwegs waren. Doch der Schwerverletzte hat Glück. Es kommt jemand vorbei. Ah, super, ich bin gerettet, mag er gedacht haben. Oh, das ist auch noch jemand, der sich in der Bibel auskennt. Jemand, der weiß, worauf es ankommt. Jemand, der sich an die Gesetze hält. Jemand, der von seiner Arbeit in Jerusalem kommt und deshalb auch nicht so eilig hat. Aber was macht der Priester? Er sieht den Schwerverletzten und macht einen großen Bogen um ihn. Er geht einfach weiter. Das war's dann, mag der Verletzte gedacht haben. Doch, oh Wunder, es kommt noch jemand. Und wieder hat er scheinbar Glück. Es ist jemand, der im Tempel arbeitet. Ein Levit. Er war zuständig für die Gottesdienste, für die Planung, für die Organisation, für den Lobpreis. Das musste ja alles zusammenpassen. Das war seine Aufgabe. Dieser Levit hilft mir bestimmt, dachte der Mensch. Aber auch bei ihm große Enttäuschung. Auch er macht einen großen Bogen um ihn und geht weiter. Da hat man schon mal das Glück, dass zwei fromme Leute hier vorbeikommen, die einem helfen könnten, aber sie sehen nicht, dass es hier um Leben und Tod geht. Ich habe mich gefragt, aus welchem Grund die beiden weitergegangen sind. Vielleicht war es Stolz, dass sie sich gesagt haben, er ist doch selbst schuld. Warum hat er nicht aufgepasst? Oder sie sahen es als Strafe Gottes an. Der hat bestimmt irgendwas ausgefressen, dass Gott ihn so straft. Es kann aber auch sein, dass sie einfach Angst hatten. Die Gegend war eben gefährlich. Die Räuber hätten ja noch in der Nähe sein können. Vielleicht dachten sie, ich muss mich schützen. Ich habe ja noch wichtige Aufgaben in der Familie, in der Gemeinde. Ich will mich doch auch nicht noch verprügeln lassen. Wem ist dann geholfen? Niemandem. Also mache ich mich vom Acker. Oder es war Egoismus, der sie davon abgehalten hat, zu helfen. Ich muss nach Hause. Ich brauche meine Ruhe. Ich habe meinen Feierabend doch verdient. Dass es hier um Leben und Tod geht, haben sie vielleicht gar nicht gesehen. Sind wir so weit von dieser Haltung entfernt? Als ich über diesen Text nachdachte, musste ich an eine Situation in meinem Leben denken, in der ich ähnlich reagiert habe wie der Priester und der Levit. Es war in Stuttgart, wo ich eine Fortbildung gemacht habe. Den Tag über hatten wir viel gelernt und gingen abends durch die Fußgängerzone. Wir wollten noch irgendwo Pizza essen gehen. Und da begegneten uns junge Leute, die uns zu einer Veranstaltung zu ProChrist eingeladen haben. Ich bin nicht darauf eingegangen, obwohl ich Ulrich Barzani gut kenne und es sicher ein wichtiger Abend hätte werden können für alle. Mir war die Pizza und das Miteinander wichtiger. Dass der Abend vielleicht lebensrettend für manche hätte sein können, habe ich nicht gesehen. Ich habe sie nicht als verlorene oder zu rettende Menschen angesehen. Und das tut mir auch heute noch leid. War es das nun für den Menschen, der unter die Räuber gefallen war, der dort halbtot lag? Nein, Jesus setzt dem Gleichnis noch eine Spitze auf. Da kommt ein Samariter. Ausgerechnet ein Samariter. Die Juden und die Samariter, die hassten sich. Da hat keiner etwas für den anderen getan. Ja, man kann sogar sagen, sie waren wie Feinde. Und so ein Samariter kommt nun diesen Weg. Vielleicht hat der Verletzte gedacht, hoffentlich geht er vorüber. Aber ganz im Gegenteil. Der Verletzte bewirkt etwas bei dem Samariter. Hier in dem Text heißt es, er wurde innerlich bewegt. Er sah, dieser Mensch braucht mich, sonst wird er sterben. Ich muss ihm helfen. Also stieg er von seinem Esel und reinigte seine Wunden mit Öl und Wein. Zum einen diente der Wein zur Reinigung und Desinfektion, und das Öl diente zur Linderung der Schmerzen. Und dann hob er ihn auf seinen Esel und der Samariter ging zu Fuß nebenher und führte ihn in eine Herberge. Und dort versorgte er ihn weiter. Am nächsten Tag musste der Samariter weiterziehen, aber er ließ noch Geld da, damit er von dem Wirt weiter versorgt werden konnte. Der Halbtote war gerettet. Er war wieder unter den Lebenden. Er war versorgt. Die Rechnung wurde sogar beglichen. Der Samariter hatte sich in Gefahr begeben. Er hat sich Zeit genommen, um die Wunden zu versorgen. Er hat seine bequeme Reise aufgegeben, damit der Verletzte auf seinem Esel zur Herberge kam. Und er hat für ihn bezahlt, damit er komplett versorgt war. Für den unter die Räuber gefallenen war der Samariter die wichtigste Begegnung. Und darauf konnte der Schriftgelehrte erstmal nichts sagen. Vielleicht hat er sich gesagt, das geht ja gar nicht. Das ist zu viel verlangt. Doch Jesus lässt ihn mit seinen Gedanken nicht allein. Er gibt ihm noch einen wichtigen Hinweis. Und da bin ich jetzt bei dem dritten Punkt. Der erste Punkt war die wichtigste Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Das zweite, die wichtigste Begegnung, nämlich die, die rettet. Und der dritte Punkt, die wichtigste Person. Jesus sagt dem Schriftsteller, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Jesus dreht mit dieser Frage die ganze Geschichte um. Ursprünglich hatte der Schriftgelehrte die Frage gestellt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Der Blick geht jetzt von dem Verletzten aus. Er soll sich in seine Lage versetzen. Was hat der Verletzte gesehen? Ich bin dem Tode nahe und brauche Rettung. Der Schriftgelehrte antwortete, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus sprach zu ihm, geh hin und handle ebenso. Was hat Jesus damit gemeint? Ich glaube zweierlei. Zum einen sollte sich der Schriftgelehrte in die Lage des unter die Räuber Gefallenen versetzen und ebenso handeln. Was hat der Verletzte gemacht? Ich bin fast tot. Ich brauche jemanden, der mich rettet. Von mir aus kann ich nichts mehr machen. Ich bin auf jemanden angewiesen, der barmherzig ist, dem ich nicht egal bin. Ich brauche jemanden, der für mich sorgt. Ich kann es nicht mehr. Der Schriftgelehrte wollte sich rechtfertigen, indem er fragte, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus macht ihm mit diesem Gleichnis deutlich, durch dein Tun kannst du kein ewiges Leben bekommen. Du kannst nicht alle Gebote erfüllen. Du bist verloren, genauso wie dieser Mensch, der überfallen wurde. Aber da ist jemand, dem du nicht egal bist. Der geht nicht vorüber, der macht keinen großen Bogen. Der Samariter war innerlich bewegt. Wer ist diese Person, die Leben retten kann? Die wichtigste Person für mich ist Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wem war der Verletzte der Nächste? Der Schriftgelehrte gibt selbst die Antwort, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und genauso wollte Jesus an dem Schriftgelehrten handeln. Er wollte ihn aus dem Verlorensein retten. Er wollte dem Schriftgelehrten der Nächste sein, der ihm ewiges Leben schenken kann. Die ursprüngliche Frage war ja immer noch, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Erkenne dein Verlorensein und lass dich von mir beschenken. In Johannes 1, Vers 12 steht, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die Kinder sind die Erben. Lass mich dir zum Nächsten werden. Lass mich dich beschenken. Vertraue dich mir an. Ich sorge für dich. Ja, noch mehr. Du darfst mein Kind werden und damit auch erbberechtigt. Und das ist nicht weniger als das ewige Leben. Jesus sagt hier dem Schriftgelehrten, handle ebenso. Und das Zweite will er dem Schriftgelehrten sagen, so wie du behandelt worden bist, so behandle auch die anderen. Sei barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich habe vorhin die Stelle gelesen. Die Frage ist nicht mehr, wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich der Nächste? Wo liegt der Unterschied? Nicht ich tue was für dich, sondern was kann ich für dich tun? Was brauchst du? Womit kann ich dir helfen? Was hast du für Nöte? Versetze dich in die Lage des anderen und denke nicht nur an dich. Das heißt, der andere ist mir wichtig. Ich habe Interesse an ihm. Und manchmal geht es auch um Leben und Tod. Wenn ich Erben des ewigen Lebens geworden bin, dann ist es auch meine Aufgabe, unserem Nächsten den Weg zum Leben zu zeigen. Wenn ich nochmal auf mein Beispiel zurückschaue, dann heißt das, ich hätte auch den Verlorenen, den der Rettung braucht, sehen sollen. Wie ist das mit unseren Kontakten, die wir haben? Sehen wir ihre Not, ihre Einsamkeit, ihre Hoffnungslosigkeit? Eine Hilfe ist auch, wenn wir uns den Samariter nochmal anschauen. Er hat seine Feinde geliebt. Er ist mit offenen Augen auf seinem Weg gegangen. Er sah den Verletzten. Er wurde innerlich bewegt. Ihm war das nicht egal. Er hatte Erbarmen. Und er stieg von seinem Esel. Er begibt sich auf die gleiche Ebene wie der Verletzte. Er verbindet ihn. Er gibt ihm gerne Öl und Wein, Zeit, sein Fortbewegungsmittel, sein Geld. Nächstenliebe, das heißt, Liebe üben, unabhängig von der Person und den Umständen. Das heißt praktisch auf jemanden zugehen, der vielleicht gar nicht so mein Typ ist. Dem anderen mit Liebe begegnen, auch wenn ich keine Gegenliebe erwarten kann. Sich für jemanden Zeit nehmen, auch wenn man meint, man hätte gar keine. Zum Beispiel vorgestern war ich in Haiger unterwegs und dort habe ich jemanden getroffen, den ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Es blieb bei einem kurzen Hallo. Ich war ja mit der Predigtvorbereitung beschäftigt. Doch da wären ein paar ermutigende Worte sicher wichtiger gewesen. Gott stellt uns manchmal Personen in unseren Weg und wir sehen sie nicht. Oder wir denken an eine Person und wir sollen auch mit unserem Denken, mit unserem Verstand, mit unseren Gedanken Gott lieben. Und dann taucht eine Person auf, wir denken an sie, was machen wir damit? Wir können für sie beten, wir können sie segnen, wir können auch eben eine SMS schreiben. Ein ermutigendes Wort. Mein Gebet ist, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, wie du siehst. Und meinen Nächsten auch aktiv liebe. Der erste Punkt war die wichtigste Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Das zweite war die wichtigste Begegnung, wer kann retten? Der dritte Punkt, die wichtigste Person, Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So gehe du hin und handle ebenso. Amen.